Aktiv Radio Interview.
Bing hat es gemacht und Aktiv Radio ist wieder da mit den absolut interessantesten Personen, die in der Schweiz überhaupt an ein Mikrofon gebracht werden können. Und heute bin ich eigentlich der Überzeugung, heute gibt es mal so ein leichtes Thema. Ein Thema, das nicht wirklich mit der Wirtschaft etwas zu tun und mit der aktuellen Politik etwas zu tun hat, wo man sich wieder aufregen alle miteinander. Nein, ich habe einfach gedacht, jetzt gibt es eine Stunde, wo wir so richtig durchschwimmen können und wo ich gesehen habe, dass in diesem Medien um ein Budget geht, von total in der Schweiz von 3 Milliarden Franken, habe ich gesagt, ups, jetzt habe ich ja schon wieder ein Wirtschaftsthema. Jetzt ist ja schon wieder politisch. Also man sieht, man kann fast machen, was man will. Es landet immer beim Geld, es landet immer bei der Politik. Aber jetzt werde ich verraten, um was es wirklich eigentlich geht. Es geht nämlich um Kultur. Wer hätte das gedacht? Und ich darf, wenn wir sagen, die oberste Chefin von der Schweiz begrüßen, die mit Kultur zu tun hat. Es ist nämlich die Chefin vom Bundesamt für Kultur, Karin Bachmann, ganz recht herzlich willkommen.
Merci vielmals, merci für die Einladung.
Karin Bachmann, es gibt die Karin mit dem K und dann gibt es die Corinne mit dem C. Und jetzt, weil sie Kulturschaffende sind, müssen sie natürlich irgendetwas Spezielles haben, oder? Sie sind nicht Corinne und sie sind auch nicht Karin.
Ja, ich bin ja nicht als Kulturschaffende zur Welt gekommen, sondern...
Ah, das war nicht so gesehen? Nein, ah, das war nicht der Stempel gesehen oder so?
Ja, vielleicht, wir müssen es nachschauen. Nein, natürlich, aber ich komme aus einer Beilagenfamilie.
Aber Karin, das habe ich selber noch nie gesehen. Ist das im
Welschen gängig? Die französische Version. Also im Welschen ist dann Karin eigentlich sehr Mode gewesen. Und es gibt im Welschen ganz viele Karin, die mit K geschrieben werden. Meine Eltern haben mir aber die französische Version ausgesucht. Das war Karin gewesen.
Also Karin Bachmann, aber Bachmann ist jetzt nicht so französisch.
Nein, aber beide Eltern sind eigentlich zweisprachig aufgewachsen. Mein Vater perfekt zweisprachig. Und meine Mutter eher französisch sprechend, würde ich sagen. Beide sind im Jura aufgewachsen, also nicht so weit weg von da, in Moutier und dann in Delémont. Und ich war wirklich eigentlich in einer Familie, gewesen, wo man von einer Sprache zur anderen gewechselt hat.
Und die Grosseltern, die Jura-Grosseltern, die haben französisch geredet?
Also dort hat es auch beides gehabt. Beide Sprachen waren präsent, zum Teil Schweizerdeutsch und zum Teil eher französisch.
Das ist eigentlich ein Privileg, wenn man so zweisprachig aufwachsen darf.
Ja, es ist ein typisch schweizerisches Privileg. Vor allem, also ich habe es wahnsinnig genossen. Ich weiss noch, meine Muttersprache ist Französisch. Meine Eltern haben zuerst mit mir Französisch geredet. Und ich weiss das noch, als ich meine Kinder hatte, ist Französisch zuerst gekommen. Da konnte ich machen, was ich wollte. Das war einfach so die Sprache der Emotionen. Und dann habe ich eigentlich im Kindergarten Schweizerdeutsch reden. Nach einem Aufenthalt in Japan von meinen Eltern. Also eigentlich meine erste Zweitsprache war Japanisch gewesen, im Kindergarten und dann nachher Schweizerdeutsch im Aargau.
Das können Sie immer noch Japanisch?
Das habe ich alles wieder vergessen. Meine Mutter hat es gelernt und kann es noch ein bisschen. Und ich habe es vergessen, natürlich.
Arigato, oder was ist...
Arigato kann ich noch. Das kann... Und ich habe Franz...
Was können Sie noch?
Nein, nicht mehr viel. Ich habe daheim so ganz kleine Kassettchen. Wissen Sie, das ganz kleine Format... wo man noch abspielen kann, wo ich Japanisch rede, aber natürlich auf dem Niveau von einer Vierjährigen, nicht von einer erwachsenen Person.
Aber Sie sind ja wahrscheinlich sehr viel im Zug. Sie haben immer noch ein Domizil in Genf, Sie wohnen in Bern. Sie haben jetzt das grosse Glück gehabt, in die Region Solothurn zu kommen, zu Aktiv Radio, auch mit dem Zug. Also im Zug könnte man eigentlich das wieder so ein bisschen vertiefen, oder? Das Japanisch.
Das könnte man, aber ich glaube, ich werde jetzt zuerst das Rätoromanisch und mein Italienisch noch ein bisschen aufbessern, bevor ich dann wieder zum Japanischen zurückkomme.
Rätoromanisch ist ja ein Spruch, wo wir fast ein bisschen künstlich aufrechterhalten. Es sind ja nicht mehr sehr viele Leute, die das Rätoromanisch, was sind das, 5% oder nicht einmal mehr?
Ja, das sind ungefähr 6'000 Leute, ja.
Jetzt, die effektiv Rätoromanisch reden?
Und wir unterstützen das im Bund, weil das eben genau zu einer von unserer Aufgaben gehört, nämlich die Mehrsprachigkeit von der Schweiz fördern. Und das ist etwas, was extrem wichtig ist in meiner Arbeit. Manchmal sagt man ja das Bundesamt für Kultur. Oder warum ist das da? Was soll das machen? Und dann rufe ich immer wieder in Erinnerung, dass wir das Glück haben, in einem Land zu leben, wo eigentlich schon im zweiten Artikel von unserer Verfassung die kulturelle Vielfalt als ein von Zwecken dieser Eidgenossenschaft genannt wird. Also da geht es wirklich darum, dass man sagt, warum ist der Staat gegründet worden? Und da werden vier Sachen gesagt. Unter anderem zum Beispiel die nachhaltige Entwicklung, der interne Zusammenhalt und die kulturelle Vielfalt. Und das gehört wirklich zu unserer ADN. Die zu erhalten, hilft uns eben auch, die interne Kohäsion in der Schweiz zu erhalten.
Und Kultur ist sicher etwas, wo im Austausch ist zwischen den Regionen, etwas sehr Wichtiges, und das ist jemand toll, der zweisprachig ist. Ihre Vorgängerin war auch zweisprachig, genau gleich. Mhm. Das ist das schon fast der Kreuzli-Test, wenn man Chefin werden vom Bundesamt für Kommunikation, dann muss man Französisch ankreuzeln und Deutsch ankreuzeln, und wenn man dann noch Italienisch und Rätoromanisch ankreuzeln, dann ist man eigentlich schon fast gewählt.
Schön wär's. Nein, aber es ist eine ganz wichtige Sache. Es ist ja eine nationale Aufgabe. Es geht darum, Kulturpolitik vom Bund mitzugestalten, eigentlich in diesem Amt, Vorschläge zu machen. Und dort habe ich natürlich Kontakt mit Leuten aus allen Sprachregionen. Und wir sind ein Land, wo die Sprache eben auch Kulturen prägt und einen Kulturraum eigentlich bestimmt. Und insofern ist es schon wichtig, dass man mehrsprachig ist. Aber ich würde sagen, fast ein bisschen mehr. Es hilft auch, ein bisschen mehr kulturell aufgestellt sein. Das heisst, zu wissen, wie auch die Kultur in den verschiedenen Sprachregionen funktioniert.
Und Kultur wird wahrscheinlich wirklich etwas anderes sein. Also, wenn wir in unser Welschland fahren, dann merken wir den Röstigraben nicht vielleicht an den Leuten direkt an, aber an den Häusern zum Beispiel merken wir das an. Jetzt fahre ich über von der Deutschschweiz, gehe ich über ins Welschland, dann sehen die Häuser einfach ein bisschen anders aus.
Ja, und nicht nur das. Also, wir sind wirklich ein Land mit drei grossen Sprachregionen, die auch drei kulturelle Regionen sind. Mit einer anderen Literatur, einer anderen Sprache, anderen Referenzen, einem anderen Verhältnis zum Staat. Also ich finde schon immer wieder, dass das Land eigentlich ein Wunder ist und dass ich ein bisschen an diesem Wunder mitschaffen kann.
Als Sie sich entschlossen haben zu studieren, haben Sie sich entschlossen für Sozialpsychologie, Filmwissenschaft und Völkerrecht. Und wenn ich jetzt... Ich denke jetzt an mich, also einer von meinen Kids würde kommen und sagen, ich will Sozialpsychologie studieren. Dann würde ich sagen, willst du nicht etwas Rechts studieren? Haben das Ihre Eltern auch gemacht?
Ich komme nicht aus einer Akademikerfamilie. Für meine Eltern hat sich mehr die Frage gestellt, warum ich überhaupt studiere. Ich glaube, die Diskussion ist ihnen so abgelaufen. Und es stimmt schon, ich habe dann immer wieder erklärt, auch meinen Eltern, was ich studiere und warum, und sogar Post-it-Zettel gemacht, die ich aufgeklebt habe, damit meine Mutter zum Beispiel das auch erklären kann, um was das es dort geht. Aber die Diskussion war mehr gewesen, studieren, was bringt das? Für mich war das eigentlich klar gewesen. Ich habe wahnsinnig gerne studiert. Und ich habe dann Sozialpsychologie ausgesucht, weil mich das ganze Verhältnis zwischen dem Individuum und der Gesellschaft so stark interessiert hat. Wie tut die Gesellschaft unsere Individualität, unsere eigene Identität prägen? Das war zum Beispiel sehr, sehr interessant für mich. Und das hat dann auch dazu geführt, dass ich dann irgendwann mal mich für Filmwissenschaft interessiert haben, aber auch für das Völkerrecht. Da geht es ja um die Rechte von Völkern, oder? Auch um das Verhältnis, wie Völker miteinander umgehen und was dort die Regeln sind.
Was ist Sozialpsychologie? Also ich habe schon Schwierigkeiten zu begreifen, wenn jemand psychologisch was er ganz genau macht. Ich sage immer, bist du Psychiater? Nein, ich bin nicht Psychiater, ich bin kein Arzt, ich bin eben Psychologe, ich mache etwas anderes. Und jetzt kommt noch sozialen Umfeld dazu, also Sozialpsychologie. Ist das möglich? Können Sie uns das schnell so erklären, damit wir irgendwie die geringste Chance haben, das zu verstehen, was das ist?
Ja, das ist ein bisschen weit weg, aber wirklich das Thema ist Beziehung zwischen Individuum und Gesellschaft. Sie haben Psychologie, die sich vor allem für das Individuum interessiert. Sie haben Soziologie, die sich vor allem für Gesellschaft interessiert. Und Sozialpsychologie interessiert sich wirklich für die Wechselbeziehungen zwischen einer Gesellschaft, ihren Werten, ihrer Hierarchien, ihren Ausschlussmechanismen und Einschlussmechanismen, zum Beispiel von Migranten, von Minderheiten. Und was das dann schlussendlich auf das Individuum, also auf den einzelnen Mensch, für seine eigene Identität, für sein Wohlbefinden, für sein Engagement, für einen Einfluss hat.
Das hat sie unter anderem dazu geführt, 2001 Chimera, oder wie man dem sagt, zu gründen oder mitzugründen. Und da muss ich schnell sagen, um was es geht. Das GOT ist eine Organisation für Entwicklungszusammenarbeit und Konfliktprävention im Kaukasus und in Zentralasien. So, jetzt wenn ich das auch wieder höre, dann muss ich das mindestens viermal lesen, damit ich eigentlich auch das verstehe. Also jetzt ist die Sozialpsychologin ist jetzt gegangen und hat sich um Konfliktprävention im Kaukasus gekümmert. Um was ist es dort gegangen?
Ja, also es gibt vielleicht ein paar Zwischenschritte, die man noch erklären muss, damit man versteht, wie ich schlussendlich zu diesem Lebensabteil gekommen bin, den ich ja fast 10 Jahre gemacht habe, auch, nämlich die Arbeit eigentlich in der Entwicklungszusammenarbeit und in der Konfliktprävention. Ich bin ja hier in der Schweiz aufgewachsen. Ich habe dann auch in der Deutschschweiz und im Welschland geschafft, in verschiedenen Stellen, auch im Sozialbereich. Und habe dann irgendwann meinen Mann kennengelernt. Mein Mann ist Armenier aus dem Libanon und hat sich sehr stark für die Ex-Sowjetunion natürlich interessiert, unter anderem auch für die Konflikte in dieser Region. Und wo wir dann zusammengezogen sind, hat er dann irgendwie mal gesagt, ja, du, dein Land ist so reich und interessant, aber mir fehlt ein bisschen Geschichte, mir fehlt der Bezug zu der Geschichte, die heute passiert und nicht die, die auf die Langzeit geschrieben wird. Und dann haben wir dann zusammen entschieden, dass wir uns in dieser Region engagieren würden. Und für mich ist es dann auf der Hand gelegen, dass wir die Themen, die dann so brennend waren in diesen Jahren, muss sich wieder in Erinnerung rufen. Ich war dort nach dem Zusammenbruch eines Imperiums, der Sowjetunion, wo es neue Staaten gegeben hat. Und für die Leute in diesen Ländern ist einerseits eine Welt zusammengebrochen und sie mussten eine neue Welt aufbauen. Identitär auch, aber auch in Sachen demokratischen Prinzipien, wie wollen wir zusammenleben, was ist die Rolle der Zivilgesellschaft, was haben die Sprachen damit zu tun, mit diesen neuen Nationen. Und all diese Fragen haben mich natürlich leidenschaftlich interessiert.
Aber ist das primär in Ihrem Interesse gewesen? Oder hat das letztendlich auch irgendjemandem etwas gebracht? Und wer hat das finanziert?
Also natürlich, wir haben nicht für uns geschafft, sondern wir haben dort für Organisationen geschafft. Finanziert worden ist es von ganz verschiedenen Quellen. Da war CDA dabei, gewesen, DEZA, wie man heute nennt, oder die DZA, aber auch, wir haben auch Gelder dann zum Beispiel vom High Commissioner for National Minorities gehabt. Das gehört mehr zum multilateralen UNO-System. Wir haben Gelder gehabt von grossen Stiftungen, so wie das heute eigentlich gang und gäbe ist für so ein
Projekt. Und die Geldgeber, was haben die zuletzt von dem gehabt? Haben die ein Buch bekommen, eine Anleitung, wie man sich in diesen sogenannten post-sowjetischen Regionen soll sprachlich ausdrücken?
Oder nein, was die Geldgeber haben eigentlich uns Geld gegeben, damit man nicht für sie schafft, sondern dass man für die Region schafft und für die verschiedenen Gruppen. Und ich gebe Ihnen gerne ein konkretes Beispiel.
Okay, ja, ja.
Also ich habe mich zum Beispiel sehr stark für die Sprachpolitik interessiert. Und unter anderem zum Beispiel in einem Land wie Georgien. Georgien ist unabhängig geworden und hat dann, und das ist ziemlich logisch, dann mal gesagt, okay, unsere Nationalsprache ist Georgisch.
Ist das ein Wort Nazi? Ist das da? Ist er dann dort noch gesehen?
Ja, das ist...
Also er ist eigentlich... ein Sowjet gewesen, oder? Der Shevardnadze. Mhm. Und ist nachher Chef geworden von Georgien.
Ja, und dann hat es ja vor allem bei den Sprachen den grossen Wandel gegeben. Eigentlich hat die Elite hat zum Teil Georgisch können, aber vor allem Russisch geredet. Das war die Lingua Franca gewesen. Sehr viele der ausgebildeten Leute, die Staatsfunktionen inne hatten, haben auch in der Ex-Sowjetunion studiert. Es ist ein Land auch mit Minderheiten, mit sprachlichen Minderheiten, zum Beispiel Aseri oder Armenier und andere Gruppierungen. Und von einem Tag zum anderen hat es jetzt eine neue Nationalsprache gegeben, die nicht alle haben können. Und wo aber wichtig war, dass man in der Administration arbeiten konnte, damit man an die Uni gehen konnte. Und das ist, Georgien hat dann eine neue Sprachpolitik definieren. Und dort haben wir zum Beispiel Schulprogramm auf die Beine gestellt, damit die Minderheiten Georgisch lernen können. Das war notwendig, aber gleichzeitig ihre Muttersprache beibehalten. Und dort ist zum Beispiel die Schweiz, die Tatsache, dass wir eine schweizerische Organisation waren, ist eben wirklich auch als legitim angeschaut worden. Das Geld ist also nicht in Buchproduktionen gegangen, sondern in zum Beispiel, um ein Beispiel zu nennen, wirklich Lehrerausbildung und Schulprogramme.
Und wie haben Sie mit den Leuten dort geredet? Also, die haben ja wie gesagt, Russisch eigentlich primär geredet und jetzt sekundär Georgisch haben Sie noch geredet. Und wie haben Sie mit den Leuten geredet?
Englisch, ganz einfach. Leider kann ich weder Georgisch noch Russisch.
Also das ist die englische Sprache halt schon extrem wichtig.
Natürlich.
Das kann man sagen, weltweit immer noch. Oder immer wie mehr fast, oder?
Natürlich, ja.
Das Französisch, das Sie ja eigentlich mit aufgewachsen sind, nimmt weltweit eher ab und das Englisch nimmt zu.
Sicher, ja. Und also, wenn man das wieder auf die Schweiz bringt, ist das ja eine der grossen Debatten, die wir immer haben. Oder? Der Stellenwert vom Englisch gegenüber von unseren vier Landessprachen oder ja, gerade auch im Unterricht. Mhm.
Sie sind im Aargau aufgewachsen und sind nachher lange in Genf gewesen, oder leben noch teilweise in Genf. Haben Sie persönlich das als Zäsur empfunden, als kulturelle Zäsur aus dem Aargau, aus dem stämmigen Aargau in das lebendige Genf zu gehen? Sprachlich war ja für Sie das kein Problem, weil Sie haben beide Sprachen perfekt beherrscht. Also man hört bei Ihnen weder einen französischen Akzent im Schweizerdeutsch, und ich nehme an, wenn Sie Französisch reden, kommt niemand dahinter, dass Sie Deutschschweizerin könnten sein. Aber rein von Ihrem Lebensinhalt, wo Sie nachher auf Genf sind gegangen, ist das eine Zäsur für Sie?
Also ich habe mir das selber eingebracht. Ich weiss noch, ich habe meine Maturität in Baden gemacht. Ich komme aus einer Familie, die in einem einfachen Verhältnis aufgewachsen ist. Und gerade mein Vater, und der war schon sehr reisefreudig gewesen, und ich habe das einfach geerbt. Ich weiss noch, ich habe die Matur in Baden gemacht und habe meinen Eltern gesagt, dass ich so gerne ins Ausland studieren würde. Und sie haben gesagt, du, also, liebe Tochter, das können wir uns nicht leisten. Und dann habe ich die Schweizer Karte aufgetan und habe geschaut, was am weitesten weg ist vom Aargau, weil ich einfach Lust hatte.
Ja, das nehme ich als Aargauer, aber Rügel, das kann ich Ihnen sagen.
Das hat nichts mit dem Aargau zu tun. Das
hat nichts dafür.
Die haben nichts dafür. Nein, das hat mit meiner Reiselust zu tun und Entdeckungslust. Und ich habe dann das Genf ganz am anderen Ende der Schweiz gefunden, Stadt, die ich nicht gekannt habe und wo ich auch null Bezug hatte und bin dann nicht studiert.
Sie sind 2009 nachher gelandet beim Departement für Kultur von der Stadt Genf. Und 2011 sind Sie schon Chefin geworden dort. Zuerst hat irgendeinen Teilbereich haben Sie übernommen und nachher sind Sie der Boss geworden hier in Genf. Und dann habe ich die Zahlen gesehen und dann habe ich gesagt, da hat sich irgendjemand verschrieben. Da stimmt etwas nicht, oder? Die Stadt Genf hat für das Kulturwesen 1400 Mitarbeiter. Und dann habe ich gedacht, sie sagt 14.00 oder gut, es könnten auch 140.00 sein. Nein, Fakt ist, das stimmt tatsächlich. Wir reden von 1400 Mitarbeitern und einem Budget von 250 Millionen. Es gibt wahrscheinlich keine Stadt in der Schweiz mit einem äquivalenten Personalmanagement und äquivalenten Geldern, die zur Verfügung stehen. Ist das richtig?
Also die Zahlen, die Sie gesagt haben, waren Departementszahlen gewesen. Und das Departement hatte am Anfang Kultur und Sport, als ich angekommen bin, als ich die Leitung bekommen habe.
Also
und
Turnlehrer Kultur... hat auch dazugehört?
Nein, nicht Turnlehrer. Ah. Das ist jetzt keine Stadtkompetenz in Genf, sondern eine kantonale Kompetenz, dass die Kantone anstellen. Nein, aber wir haben Le Service des Sports, also das Sportamt hat dazugehört. Und nachher ist das Sportamt in ein anderes Departement und dann ist eigentlich die digitale Transformation gekommen. Es ist also ein bisschen weniger, aber es bleibt extrem beeindruckend und es sagt wahnsinnig viel aus über die Schweiz, über unseren Föderalismus und über die Aufgabenaufteilung in der Kultur. Und der zweite Faktor, der das auch erklärt, ist, dass im Kanton Genf die Aufgabenaufteilung zwischen dem Kanton, was der Kanton in der Kultur macht und was die Stadt in der Kultur macht, ein bisschen untypisch ist für die Schweiz. Es ist sehr vieles und vor allem viele kulturelle Institutionen sind bei der Stadt angesiedelt. Also in den Leuten, die Sie dort jetzt aufgezählt haben, haben wir zum Beispiel Angestellte von 5 städtischen Museen drin. Und das ist eigentlich das, was die grossen Zahlen erklärt. Aber gleich, die Städte tragen finanziell Kultur in diesem Land. Die tragen über 50% von der Kosten von der Kulturpolitik.
Also 10 Jahre waren Sie in dem Genf gewesen, als Chefin von dem Amt für Kultur und sind nachher gewählt worden in Bern als oberste Kulturchefin von der Schweiz. Entschuldigung, in Bern, also in der Eidgenossenschaft. Und dort habe ich Folgendes gelesen. Frau Chasso ist gegangen und Frau Bachmann ist nachgekommen. Und nachher ist in diesen Zeitungen gestanden, «Who is Karin Bachmann?» «Sorry, um was geht es da eigentlich?» und so weiter. Und dann hat man in Genf nachher gefragt, «Who is Karin Bachmann?» Und die haben gesagt, «Keine Ahnung, ich weiss es auch nicht so ganz genau.» Also sie sind, wenn wir sagen, fast ein kleines unbeschriebenes Blatt gewesen. Sie hatten aber 1400 Mitarbeiter gehabt, haben ein mega Budget gehabt. Also irgendwie haben sie etwas sehr gut gemacht, dass sie nie einen Skandal hatten oder irgendetwas, sonst hätten sie garantiert alle gekannt. Sie haben nachher vielleicht das Problem ein bisschen mitgebracht, dass Sie auf Bern gekommen sind, wahrscheinlich ein Büro bekommen, einen Schlüssel bekommen zu dem Büro, aber Sie haben noch gar noch niemanden gekannt, oder? Sie haben weder einen Nationalrat gekannt, noch einen Ständerat. Also das Parlament, ja, für Sie sehr wichtig ist und vielleicht Bundesrat mal jemanden dürfen die Hand schütteln oder so. Aber das ist schon wahrscheinlich eigentlich nochmal ein Gump gewesen. Also nicht nur von einem Kanton, von einer Stadt zum Bund, sondern eben auch in das Haifischbecken, Bund rein. Wie ist das gegangen?
Ja, also ich habe eher gedacht, dass Genf das Haifischbecken ist und dass der Bund jetzt die ruhige Oase ist. Das kann ich auch ein bisschen bestätigen. Also in Genf war meine Aufgabe als Departementschefin, natürlich den Politiker zu unterstützen. Und ich habe viel natürlich von diesen Schwierigkeiten, das war meine Aufgabe, die jetzt zu lösen. Und da bin ich sehr froh, dass ich da nicht mehr in den Zeitungen war. Das hat mir auch die Freiheit gegeben, das zu machen. Oder? Also Genf, ich muss schon sagen, in Genf geht es manchmal wild zu und her. Da sind auch politische Umgangsformen, kann man vielleicht sagen.
Also wo hart sind, oder wie?
Wo sehr wahrscheinlich ein bisschen mehr durch Frankreich geprägt sind als jetzt in Bern. Also insofern Tatsache, dass ich das gut überlebt habe, schreibe ich mir also gross auf die Fahne, bin sehr stolz drauf. Was ganz klar ist, ist, dass natürlich meine Position jetzt sehr viel öffentlicher ist und dass ich dort natürlich das auch habe, relativ schnell müssen einüben müssen, eine öffentliche Person zu sein. Ich bin natürlich nicht in dem Genf gesessen und hätte die Stelle nicht bekommen, wenn ich nicht sehr aktiv gewesen wäre, schon auf nationaler Ebene. Und zwar in meiner Funktion als Departementschefin in Genf. Ich habe von Anfang an mich stark auf nationale Fragen investiert. Es gibt in der Schweiz einen Zusammenschluss von den Kulturbeauftragten, von der Stadt. Das ist ein Verein, den ich sehr stark mitgeprägt habe, wo ich sehr aktiv war. Und durch das habe ich auf kantonaler Ebene, aber auch auf nationaler Ebene durchaus natürlich schon das Kontaktnetz gehabt. Und das hat mir sicher geholfen bei dieser Bewerbung.
Wie war der Übergang von der Frau Chasseau zu Ihnen? Frau Chasseau ist ja zurück in die Politik gegangen nachher. Sie ist jetzt im Parlament. Und also sie war schon mal Parlamentarierin oder Regierungsrätin, glaube ich. Oder? Und ist nachher ja, Bundesangestellte geworden, ist in der Administration tätig gewesen, also eben als Chefin von dem Bundesamt für Kultur und hat nachher irgendwann gefunden, eigentlich wird sie wieder jucken, zurück in die Politik zu gehen und das hat sie tatsächlich auch geschafft. Wie ist die Übergabe gewesen? Also Frau Chasseau und Ihnen, haben Sie genau einen Tag Zeit gehabt oder haben Sie einen Monat Zeit gehabt, um die Übergabe zu machen? Wie ist das gelaufen?
Also die Übergabe war relativ kurz und einfach genau wegen dem, was Sie gesagt haben, Frau Chasseau ist ja wiedergewählt geworden in den Ständerat und dann kann man natürlich nicht warten und Übergangszeiten machen.
Also Sie haben nur einen Schlüssel bekommen und
Politik hat fertig. Sie gerufen und wir haben natürlich verschiedene Gespräche gehabt, aber es war jetzt nicht so, dass ich konnte, 3 oder 6 Monate neben ihr arbeiten und mich so langsam in diesen Job einarbeiten, sondern sie ist natürlich dann weggegangen, zurück in die Politik und ich habe das Amt übernommen nach einer Interimsphase, wo mein stellvertretender Direktor dann dazumal hat das Amt geführt und mir dann eigentlich übergeben. Also es war vor allem er und das Team, die mich dann eingeführt haben.
Ich sehe, wenn sie im Parlament ist oder so, wenn sie in Bern ist, kommt sie abends noch schnell Grüezi sagen.
Ja, wir sehen uns schon im Parlament.
Dann, wenn Sie irgendetwas müssen vertreten müssen, genau, so, Ihre Bundesrätin etwas muss vertreten
müssen. Ja, genau. Sie ist ja auch in der Kommission, die mit Kultur zu tun hat, der WBK im Ständerat. Und insofern ist das natürlich auch sehr interessant, weil sie kennt Kultur, sie kennt Kulturpolitik, sie weiss, worüber man redet und das ist sicher ein grosser Vorteil.
Ist sie so ein bisschen ihre Briefkasten? Also wenn sie vom Ständerat etwas wollen, dann nehmen sie das Telefon im Finger und die Frau Schatz und dann geht sie nachher alle Ständeräte vorbereiten.
Ja, schön wäre es. Nein, das ist wirklich jetzt die Aufgabe von der Politik, das zu machen. Wir sind ein Amt, wir sind ein Bundesamt und wir können Kontakt haben, aber wir versuchen vor allem unsere Aufgabe auszuführen, Vorschläge zu bringen für die Politik und das politische Spiel gehört in der Politik.
Ja, aber das müssen Sie ja irgendwie so ein bisschen infiltrieren, oder? Sie wollen ja 25 bis 28 hätten Sie gerne knappe Milliarden wieder für die Kultur. Und das muss ja in das Parlament rein und die müssen ja sagen dazu.
Ja, das ist der Bundesrat, der dann schlussendlich, wir machen den Vorschlag natürlich.
Den haben wir gemacht,
den haben wir gemacht.
Es sind 900 und irgendetwas Millionen.
Genau.
Und einfach damit die Milliarden nicht erreicht ist worden. Oder? Ihr sind Tenner, wieder Tenner ein bisschen drunter geblieben. Oder?
Ja, ich hoffe, dass jetzt das ein Vorteil wird. Das hat man nicht so natürlich können ausrechnen, aber es ist ja schlussendlich, das ganze Prozedere ist, dass natürlich die Ämter Vorschläge machen, das diskutieren mit den Departementschefen, die dann zum Teil klare Ideen haben, genau wissen oder sagen, schlägt mal etwas vor, dann geht das am Bundesrat und der Bundesrat ist der, der nachher Kulturbotschaft schlussendlich als Parlament überweist. Also insofern ist der Weg schon weit und nicht so direkt. Unsere Aufgabe ist, und natürlich haben wir auch Kontakt mit Parlamentariern, um ihnen Hilfestellungen, manchmal haben sie Fragen, unsere Aufgabe ist, Auskunft zu geben, zum Teil auch über Hintergründe, wie zum Beispiel ein Entscheid zustande gekommen ist, was da für Überlegungen dahinter gewesen sind. Aber unsere Aufgabe ist nicht aktiv, Leute beeinflussen und sagen, wir wollen, dass sie das und das machen.
Ich habe eine Frage, die ich bis heute nicht begriffen. Es gibt einmal das Bundesamt für Kultur und da gibt es ja Pro Helvetia. Und die Pro Helvetia taucht ja immer wieder auf in den Finanzierungen von irgendwelchen kulturellen Angeboten. Was ist eigentlich Pro Helvetia und was ist das Bundesamt für Kultur?
Die Kulturbotschaft, die Sie vorher gerade angetönt haben, das ist der Finanzierungsrahmen, aber auch dort, wo der Bundesrat so seine strategischen Leitlinien für die nächsten Jahre festsetzt. Und der Finanzierungsrahmen, der tut einerseits die Subventionen vom Bundesamt für Kultur mit einrechnen, aber auch zwei zusätzliche Institutionen, das ist einerseits Pro Helvetia und andererseits Nationalmuseum. Bei ihnen ist wirklich alles abgedeckt, das heisst, der Kreditrahmen für Pro Helvetia deckt bei ihnen das Personal, aber auch die Subventionen ab, das gleiche für das Nationalmuseum und bei uns sind es Subventionen,
also,
die
dort sind. Euer Budget muss nicht länger noch für Pro Helvetia, die haben ein eigenes Budget.
Die haben ein eigenes Budget.
Und wenn wir jetzt das zusammenzählen, jetzt nehmen wir euer Budget, wir nehmen Pro Helvetia und wir nehmen noch die Bibliothek dazu. Wie gross ist denn das Engagement vom Bund bei diesen drei Organisationen total?
Also gesamthaft, ja. Ist ja eben, das ist die Milliarde, gesamthaft, dort ist die Nationalbibliothek dabei. Die Nationalbibliothek ist Teil vom Bundesamt für Kultur.
Also Milliarden auf die 25 bis 28 oder reden wir pro Jahr?
Nein, das ist für die vier Jahre.
Eben. Aber was ist das Budget von Pro Helvetia jetzt zum Beispiel? Wissen Sie das?
Also ja, das
ja, ungefähr einfach wissen Sie.
Ich glaube 50.000, aber
50.000 was?
Millionen.
50.000 Millionen? Nein, 50 Millionen oder was?
Ja.
Ah, 50 Millionen.
Ja.
Hä? Okay, gut.
Also, ja, das 50.000, ja, da wäre es froh. Ja,
genau.
Ich glaube, es ist um die 54 Millionen pro Jahr.
Nationalbibliothek und Landesbibliothek, ist das gleiche? Oder ist das nicht das gleiche?
Ja, das ist das gleiche. Und das ist Teil vom Pakt, das ist in unserem Budget.
Das ist bei euch drin. Ja, das müsst ihr finanzieren?
Ja.
Okay, und dann haben wir einfach einen fixen Betrag und das können sie einfach über. Die müssen nicht fragen und Blättchen ausfüllen und so und Kreuzchen machen?
Nein,
das müssen sie nicht,
die müssen kein Kreuzchen machen. Das macht das Parlament, das Kreuzchen.
Ihre drei Kinder, die Sie haben, das ist... Sie haben, glaube ich, zwei Erwachsene, wirklich Erwachsene, die schon weg sind. Und dann haben Sie vielleicht noch ein Nachzügel, ein bisschen, das aber auch schon gleich erwachsen ist. Wenn man die drei Kinder fragt, was denken die über Kultur? Sagen die, frag mich nicht über Kultur, weil Mami redet von nichts anderem als das. Wir haben es ein bisschen gesehen. Oder im Gegenteil, sagen die, es ist wirklich toll, wenn wir involviert werden. Wir erfahren eigentlich viel und wir wollen eigentlich das begleiten, was Mami macht.
Also es wäre eher das Zweite. Also der Älteste ist selber auch Künstler. Der schaut mir immer auf die Finger. Der schaut, dass sie die richtigen Themen
nehme. Was macht er als Künstler?
Der lebt in Berlin und ist Sound Artist.
Also er macht Musik?
Macht oder, Musik,
oder Geräusche,
Sound,
oder?
Performances. Das ist ein bisschen weiter als nur Musik.
Und er ist in Berlin dummerweise. Also ich kann nicht zu Ihnen kommen und sagen, Mami, ich hätte noch gerne 250 Franken.
Ja.
Aber Geld gibt es kein, oder?
Der kann nicht, nein.
Der muss zu Berlin anklopfen, oder?
Ja, der kann überall anklopfen, wo er will. Aber wir tun das Bundesamt für Kultur, da bin ich sehr froh, wir tun nicht direkt Musik unterstützen. Also das hat keinen Bezug. Aber der ist zum Beispiel kulturpolitisch natürlich sehr interessiert. Das ist auch seine Zukunft, oder? Also die ganze Frage von, wie kann man sich das Geld verdienen, wenn man ein Künstler oder eine Künstlerin ist, ob das jetzt in der Schweiz ist oder in Deutschland. Und wenn wir darüber reden, dann ist das nicht über Subventionen, sondern mehr über Kulturpolitik. Das interessiert ihn. Der Zweite interessiert sich auch, obwohl er eher sich für Wirtschaft interessiert. Aber Kultur ist auch ein Wirtschaftsfaktor, ist auch ein Teil von unserer Wirtschaft. Und der Dritte, muss ich echt sagen, der interessiert sich vor allem für Sport. Und ich sehr wenig für Sport, dort ist es ein bisschen weniger.
Ja, eine Zeit lang haben Sie ja Sport noch drinnen in Genf.
Also, ja.
Also ein bisschen ist schon noch vorhanden.
Ja, aber ich bin nicht so ein grosser Sportler, muss man klar sein.
Also ist nichts mit Fußball und so und der Tennismatch bis Mitternacht und so, nicht unbedingt.
Nein.
Das Bundesamt für Kultur, ich lese schnell ablesen, was ich gefunden habe, Kunst, Design, Buchgestaltung, Literatur, da kommt aber auch Musik kommt nachher, darstellende Künste, Verlagsförderung, Unterstützung von Organisationen, professionelle Kulturschaffer und. Jetzt haben Sie irgendwie gesagt, Sie tun nicht den Musiker direkt unterstützen, aber Sie tun irgendwelche Verbände oder so, die Musiker repräsentieren, vermutlich unterstützen. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, also der Grundauftrag vom Bundesamt für Kultur, das hängt mit dem zusammen, was ich vorher gesagt habe, mit der kulturellen Vielfalt, die ja eine Bundesaufgabe ist oder eine von den Grundaufgaben vom Bund, dass man die fördert und anerkennt. Und das ist eigentlich unser Grundauftrag. Und mit dem versuchen wir natürlich auch, uns einzusetzen für den Stellenwert von der Kultur in der Gesellschaft. Und das machen wir national, aber auch international. Also wir sind wirklich die kulturpolitische Behörde vom Bund. Das heisst, wir pflegen auch internationale, bilaterale oder multilaterale Beziehungen. Und im Inland haben wir einen sehr breiten Kulturbegriff, wo wir natürlich, wenn Sie ein bisschen meinen Lebenslauf anschauen, verstehen, dass mich der sehr interessiert. Und der breite Kulturbegriff, da geht es um Sprachenpolitik, es geht um Filmförderung, es geht um die Wertschätzung von unseren Künstlern und Künstlerinnen, wo wir nicht direkt unterstützen, außer dem Film, sondern über unsere Preispolitik. Wir vergeben die Schweizer Preise, jetzt gerade übrigens die Schweizer Design- und Kunstpreise in Basel am letzten Montag. Und wir kümmern uns auch um Baukultur, das heisst um Denkmalschutz, um das qualitative Gestalten von unseren Dörfer, von unseren Städten, von unseren Landschaften. Es ist wirklich eigentlich ein sehr weiter Kulturbegriff, wo auch zum Beispiel die Amateurkultur dazugehört. Sehr wichtig für die Schweiz. Wir sind ein demokratisches Land. Wir sind ein Land, wo die Leute die ganze Zeit wieder aufgerufen werden, teilzunehmen am öffentlichen Leben, sei das über Abstimmen. Und darum ist eben das Vereinsleben so wichtig in der Schweiz und wird auch sehr gepflegt. Und dort wissen wir ja, dass Kultur wichtig ist. Es gibt Theatervereine, es gibt ganz viele Jodelvereine, es gibt Chör. Und das ist zum Beispiel auch bei uns angegliedert. Was wir machen nachher, ist vor allem die bestmöglichen Rahmenbedingungen für Kultur zu entwickeln. Und darum tun wir in vielen Bereichen, außer dem Film, vor allem die Organisationen unterstützen, die den Kontakt haben mit den Leuten, die den Kontakt haben mit den Organisationen in den Dörfern, in den Städten, in den Kantonen. Das ist eigentlich unsere Aufgabe. Weil das andere machen ja Kantone und Städte schon, oder die direkt unterstützen.
Eben, wenn wir das vielleicht schnell anschauen, das Kulturbudget in der Schweiz ist rund etwa 3 Milliarden. Und Sie sind eigentlich, obwohl Sie beim Bund sind, zuoberst, sind Sie rein, sagen wir jetzt aus der Subventionspolitik, zu Unterstunden. Mhm. Haben Sie ja noch Glück gehabt, ist noch Schwein, oder? Genau. Also bei diesen 3 Milliarden sind bei Ihnen was? 200, 300 Millionen irgendwie? Oder ja. 350 Millionen? Oder wie viel sind es das Jahr jetzt zum Beispiel?
Ja, eben, also das ist die Milliarde durch 3, durch 4 teilt.
Je nachdem, ne?
Ja, genau.
Also ist ein bisschen schwammig. Ein bisschen.
Nein, aber vielleicht, was mir wichtig ist, Sie haben recht. Finanziell übernehmen die Städte und Gemeinden ungefähr 50% der Kulturkosten.
Also,
40% Kantone und ungefähr ein bisschen mehr als 10%. Aber das kann man sich 10% der Bund finanziell.
Eben also, ein grosser Teil ist bei den Gemeinden.
Ja.
Aber gleich viel wie Städte, Gemeinden und so weiter. Und nachher kommen Kantone an die Kasse. Und zuallerletzt sind Sie. Und Sie schweben so ein bisschen über allem. Also die Kantone und Gemeinden, die gehen direkt zum Hubi und zur Maria, oder? Und sagen, Maria, du kannst wahnsinnig gut Violine spielen, das müssen wir unbedingt unterstützen. Oder? Und das machen sie eben nicht, oder? Sie würden dann im Prinzip den Violinenverein auf nationaler Ebene unterstützen.
Das ist richtig so, weil wir sind typisch in dem föderalistischen, aber auch subsidiären System. In vielen ist der Bund natürlich subsidiär. Und wir, wenn wir uns überlegen, wie wir das Geld, die Steuergelder einsetzen, dann ist eine der zentralen Fragen, die wir uns immer stellen im Bundesamt für Kultur, ist, was können wir machen, das einen Mehrwert hat, den die anderen nicht schon machen, und wo gibt es ein gesamtschweizerisches Interesse? Und in der Kultur gibt es ein gesamtschweizerisches Interesse. Auch wenn wir finanziell, wie Sie sagen, ganz unten sind, bei den 10%, gibt es doch ein grosses Interesse, dass man auf nationaler Ebene Rahmenbedingungen kann schaffen für Kultur, die überregional, überkantonal sind. Und das ist unsere Aufgabe, uns dort genau zu überlegen, wo wir einsetzen können und so eben auch den Kantonen und den Städten unterstützend zum Teil unter dem.
Sie haben jetzt gesagt, der Film ist ein wichtiger Bestandteil bei Ihnen und Sie haben lange einen Mitarbeiter gehabt, also sehr weniger lange, aber Frau Schasse hat ihn länger gehabt. Das war Ivo Kummer. Mhm. Er ist von den Solothurner Filmtagen ursprünglich gekommen. Er hat die ganz früh mit dem Stefan Portmann zusammen aufgebaut gehabt, ist nachher zuletzt beim Bund gelandet, also zuerst als ein Revoluzer und nachher denkt, das kommt nicht gut, wenn der Ivo da, zum Bund geht. Das ist aber sehr gut rausgekommen. Er hat eben Frieden gemacht zwischen den Filmschaffenden und den Filmorganisationen und dem Bund. Und er hat eine Aussage gemacht, die ich mal gelesen habe, und er gesagt hat, weißt du, als ich gegangen bin zum Bund, hatte ich ganz viele Freunde gehabt. Und als ich aufgehört habe, hatte ich keine Freunde mehr gehabt. Und der Grund, dass ich sehe, jemandem mal Geld sprechen in einer Organisation, das ist einfach, aber es nachher wieder allenfalls wegnehmen und oder nicht mehr geben, weil es einfach nicht mehr qualifiziert, der redet nachher nicht mit mir, er gibt mir nicht einmal mit Hand nachher zuletzt. Das ist ein Riesenproblem, dass eigentlich Leute, die mal etwas überkommen oder eine Institution, die etwas bekommt, schauen das nachher an, dass sie sagen, die nächsten 30 Jahre ist das wunderbar, am 1. Januar kommt das immer ins Kessel hinein.
So Situationen gibt es weniger. Sie haben da eine ganz klare Wettbewerbssituation. Ist das so schlimm?
Nein, gar nicht.
Ist das so schlimm? Also das ist klar, wie überall, es können, gerade wenn man Gelder vergibt, Unterstützungsgelder, Subventionen, dann kann es vorkommen, dass halt einmal ein Projekt nicht durchkommt, weil irgendeine Kommission das nicht gut findet. Dass die Personen enttäuscht sind, ist normal. Wichtig ist, dass man ein transparentes und faires System hat mit klaren Kriterien, wo man dann die Gelder verteilt. Aber natürlich gibt es auch Unzufriedene in ganz vielen Gebieten. Und das ist der Ausdruck davon, positiv ausgedrückt, dass es eben einen gewissen Wettbewerb gibt und dass das nicht automatische Fördermechanismen sind.
Ist das etwas, was Sie sogar noch fördern, an und für sich jetzt als Chefin vom Bundesamt für Kultur? Also Sie sagen, ich will das, das gibt die besten Resultate.
Also bei uns ist es ja vor allem, wir tun eigentlich Subventionen direkt an Künstler, vor allem im Filmbereich, auszahlen. Das ist einfach de facto so. Wir haben wirklich eine grosse und gute Dynamik im Filmbereich. Man sieht das auch. Wir haben relativ viel Erfolg. Und ich finde, in den letzten 5 Jahren, eben auch gerade unter dem Infokommer, ist da vieles gelaufen. Gelder sind nicht mehr geworden. Es ist nicht eine Frage, ob ich das will oder nicht. Es ist einfach so. Und wir finden das ja auch nicht katastrophal in anderen Gebieten. Und es ist auch in der Kultur so, dass es nicht für alle, für jedes Projekt hat und dass es dort eben auch Enttäuschte geben kann. Also voilà, das ist non-act.
Beim Film hat mal ein Regisseur gesagt, der eigentlich einige legendäre Filme in der Schweiz hergeleitet hat mit Haufen Kinobesucher, wenn ich heute nicht randständig ist, glaube ich, völlig der falsche Ausdruck. Also, jemand muss ein bisschen dick sein, jemand muss irgendwie sexuell anders platziert sein und so weiter. Und wenn ich das nicht drin habe in meinem Film, dann komme ich kein Geld mehr über. Stimmt das?
Nein.
Das ist falsch.
Ich glaube,
aber haben Sie die Aussage auch schon mal gehört?
Ja, also das ist ja nicht eine Aussage über einen Film, es ist eine generellere Aussage, die Sie machen, wo auch andere Bereiche in der Gesellschaft könnte angehen. Jetzt, wir haben Kriterien, dass wir die kulturelle Vielfalt fördern müssen. Und es stimmt, dass wir natürlich schon versuchen, nicht jedes Jahr, aber global eine gewisse Ausgleichheit haben zwischen den Sprachregionen. Oder ich würde sagen, zwischen dem Marktanteil des Films in den Sprachregionen. Das ist nicht immer gleich. Okay? Der Marktanteil war in der Weltschweiz in den letzten Jahren ein bisschen tiefer, ist jetzt wieder am Mut gehen. Das versuchen wir zu machen. Das gehört zum ADN von unserer Politik, oder, dass man das macht, und zwar nicht nur im Filmbereich. Ein anderes Kriterium, das wir haben, ist Qualität. Und natürlich hat Qualität ganz viel auch, da kann man darüber streiten, was Qualität ist. Und dann schauen wir auf die Unabhängigkeit des Filmschaffens. Also wir sind unabhängige Filmschaffende und nicht Auftragsarbeiten subventionieren. Der Rest der Kriterien, die können mitspielen, aber darum hat man ja eine Kommission, die mit verschiedenen Sensibilitäten, wo es Frauen und Männer dabei hat, wo es verschiedene Hintergründe kommen. Darum versuchen wir, die Kommissionen ja möglichst gemixt zusammenzustellen, sodass eine Diskussion dann schlussendlich über den Qualitätsbegriff kann stattfinden kann.
Also der die Kritik angebracht hat, das ist der Michael Steiner, ist das gewesen. Und ich glaube, das hat er gesagt, was ich schon im Amt war.
Der Michael Steiner hat sich vor allem ausgedrückt, also das habe ich auf jeden Fall in den Medien gelesen, über den Schweizer Filmpreis, der bei uns, wie in den meisten Ländern, von der Filmakademie. Das heisst, die Filmakademie ist ein Zusammenschluss von Filmschaffenden, Leuten, die in der Filmbranche arbeiten, sei es als Regisseur, als Schauspieler oder auch als Techniker, die tun zusammen nach bestimmten Kriterien die Filmakademie machen. Und er war sehr enttäuscht, dass dort die Filmakademie nicht vorgeschlagen hat für einen der Filmpreise. Das war das, was ich gehört
in den Medien. Er kritisiert, dass der Schweizer Filmpreis zu einem Prix Romandie geworden ist. Oder? Also er sagt, als Deutschschweizer habe ich gar keine Chance mehr.
Ja, genau. Also es ist so, dass eigentlich in dieser Filmakademie Deutschschweizer übervertreten sind. Also scheinbar hat es einfach eine Diskussion gegeben und es hat auch ein paar Deutschschweizer gegeben, die jetzt halt dieses Jahr ein bisschen viel für Roman, für die welschen Filme gestimmt haben. Wir haben dort eigentlich nichts zu tun. Was ich einfach sagen kann, ist, es ist nicht so, dass die Filmakademie, dass dort die Roman übervertreten werden. Es ist das Gegenteil, was der Fall ist. Und ich kann es verstehen, dass man enttäuscht sein kann. Er hat seine Enttäuschung so ausgedrückt. Er ist ein freier Mensch, wie wir auch. Ich kann das sehr gut akzeptieren. Aber voilà, das ist...
Er hat jetzt nicht einen Tolken im Reinheft und kommt gar nicht mehr Franken über.
Wieder, dort ist es um die Filmakademie gegangen und seine Enttäuschung, dass er nicht porträtiert worden ist. Unser System ist für alle offen, soll es bleiben. Wir versuchen inner uns zu überlegen, wie wir das noch könnten ausdifferenzieren, sodass wirklich jeder eine Chance hat, bei uns Geld rüberzukommen.
Wir sind alle froh, dass die Covid-19-Geschichte vorbei ist. Also, das Ding heisst ja Covid-19, weil 2019 vermutlich der Virus das erste Mal entdeckt worden ist, einmal bei uns. Ob er dort in Wuhan schon ein bisschen früher gewütet hat, wissen wir ja nicht so ganz genau. Das wird vielleicht auch nie rauskommen. Aber das hält die Kulturbranche, hat es getroffen, tatsächlich. Und der Bund hat reagiert und hat 2021 mit den Kantonen zusammen 562 Millionen zusätzlich ausgegeben. Also Bund, Kanton 2021. Jetzt weiss ich nicht, sind später noch Covid-Gelder auch noch gezahlt worden, aber mal in den Jahren 2021 sind das fast 600 Millionen gewesen. Und das sind, glaube ich, primär Affond perdu Beiträge gewesen. Es ist nicht so, wie der Bäcker, wenn der Geld braucht hat, dann hätte er einen Kredit müssen aufnehmen und dann muss er jetzt zurückzahlen. Und die Kulturschaffenden sind dann ein bisschen besser dran gewesen. Die haben das Geld einfach Affond perdu bekommen.
Ganz am Anfang hat man Kredit gemacht, während 3 Monaten, und dann gemerkt, dass das ja wie nicht stimmt mit der Art und Weise, wie das Kultur, wie die kulturellen Institutionen oder auch Künstler funktionieren. Im Kultur- und Kunstbereich gibt es einerseits Publikumseinnahmen oder Sponsoring und Mäzenat. Das kommt dann ein bisschen auf die Branche drauf an. Das kann mehr oder weniger wichtig sein für kulturelle Institutionen. Und dann gibt es auch Subventionen. Und wo die Kulturinstitutionen haben müssen zutun, hat sie natürlich die Einnahmen nicht mehr gehabt. Und das ist der Fall gewesen für zum Beispiel ein grosses Volksfest, wo das Geld schon ausgegeben hat und jetzt plötzlich das Volksfest nicht hat können durchführen und dort hat eigentlich Einnahmen generieren sollen. Oder auch für Museen, die zum Teil auch bis zu 40-50% Eigeneinnahmen haben. Und weil die haben müssen zutun, ist das alles weggefallen. Und es ist mit diesen Zusatzhilfen darum gegangen, dass die Leute, die ja fest angestellt sind, also dass man eigentlich so den Produktionsapparat von der Kultur erhalten wird. Weil sonst hätte es in diesem Kulturbereich natürlich zum Teil zu, hätten gewisse Institutionen müssen zumachen und Leute entlassen. Und das sind ja auch Kosten für den Staat. Das ist ja nicht kostenlos. Also insofern ist das eigentlich eine sehr intelligente und gute Lösung war.
Aber haben die keine Kurzarbeitsentschädigung gehabt? Also die sind ja, sie sind bei sich selber angestellt und sind durch die Kurzarbeitsentschädigung durchgefallen. Irgendwie.
Also man hat nicht können alles kumulieren. Also die Kulturschaffenden haben wie andere Arbeitsnehmer oder ob sie jetzt unabhängig sind oder nicht. Und ich glaube, es ist schon noch wichtig, nicht nur von den Institutionen reden, sondern auch von den unabhängigen Kulturschaffenden. Die können natürlich die Massnahmen der Gesamtwirtschaft in Anspruch nehmen. Und wenn sie das gemacht haben, dann haben sie nicht andere noch kumulieren. Also man hat natürlich dort sehr aufgepasst. Oder? Also sie müssen eigentlich beweisen, dass sie Einkommenseinbussen gehabt haben. Und diese Einkommenseinbussen sind nachher temporär, während der Zeit, wo sie zu sind, eigentlich vom Staat kompensiert worden. Das war der Mechanismus.
Also ein berühmter Fall ist der Michael Elsner. Das ist ein Comedian. Und der hat etwa 500.000 bekommen in dieser Zeit. Er ist ein SRF-Comedian, also ist überall aktiv, bekannt. Und dort ist mir eigentlich davon ausgegangen, der Michael Elsner ist so erfolgreich, dass der jetzt einfach etwas auf seinem Bankkonto hat und jetzt geht er halt mal 3, 4, 5 Monate oder ein Jahr in die Ferien. Und das bringt ihn nicht um. Und trotzdem scheint es, es ist ja nachher nie ganz, ganz sicher, ob es gestimmt hat oder nicht, aber man hat von einer 500.000 geredet. Und das hat natürlich dann schon die Neidgenossen ein bisschen aufs Tapet geholt und gesagt, das kann es ja einfach schlicht nicht sein, oder? Also glaube ich, es ist alles mit rechten Dingen. Weil Sie sind ja voller Hahnen in die Covid-Geschichte hineingekommen, oder?
Ich bin eigentlich, als ich angefangen habe, sind Büros noch leer gewesen. Ich habe am 1. Februar 2022 angefangen. 21. Ja.
Eben, 21. Und dann ist immer noch voll dran.
Wir sind gerade raus. Nein, wir sind rausgekommen. Also ich weiss noch, 3 Monate später sind die Büros voll gewesen.
Also sind Sie noch mit Masken rumgelaufen, wo Sie
angefangen haben? Am Anfang noch mit Masken in leeren Büros und 3 Monate später sind eigentlich die Massnahmen aufgehoben worden. Übrigens auch die finanziellen Massnahmen mit der Ausnahme von gewissen Transformationsprojekten. Aber jetzt vom Bund her sind wir am Ende von dieser Phase. Voilà. Ich glaube, die am meisten gelitten haben, sie haben recht, die kulturellen Institutionen sind in der Schweiz schnell und gut unterstützt worden. Und ich glaube, wir dürfen stolz sein darauf, weil Kultur ist etwas extrem Wichtiges, auch für unser Land. Wir sind ja das Land von Kulturen, wenn Sie uns anschauen, oder? Mit unseren 4 Sprachen und so weiter. Die am meisten gelitten haben. Und das ist, darum ist das so ein wichtiges Thema jetzt beim Bund auch, oder? Und bei den Kantonen und den Städten sind die unabhängigen Kulturschaffenden. Also, der Musiker, die Musikerin und so weiter. Weil Kulturinstitutionen ja nicht mehr haben können, ein Programm auf die Beine stellen, weil sie zu sind, haben sie auch keinen Aufträge mehr können vergeben. Und die Unabhängigen, die haben natürlich dann ein schwieriges Leben gehabt, weil die haben eigentlich ihre Lebensgrundlage, Entschuldigung, so einfach verloren. Und das merkt man jetzt. Und darum ist auch das Thema Kultur als Arbeitswelt und überhaupt die Arbeitsbedingungen in der Kultur zu thematisieren, wirklich so wichtig. Und das ist eine Konsequenz vom Covid. Also es hat viele negative Konsequenzen gegeben, aber es hat ein Aufwachen gegeben in der Schweiz, dass Kultur kein Hobby ist, dass Kunst machen kein Hobby ist, dass kreative Arbeit Arbeit ist und Arbeit muss ja irgendwann mal auch, mit dem muss man können leben und auch ein Einkommen generieren.
Also, lassen wir das mal so stehen. Es gibt Leute, die sagen, der macht einen Pinselstrich auf eine Leinwand drauf und kommt noch Geld dafür. Also, die einen sehen es ein bisschen so und die anderen sehen es ein bisschen anders. Mir nimmt noch etwas Wunder, wenn wir mal zusammen ein bisschen in die Zukunft schauen. Also, eine Kunst ist ja früher analog gesehen. Oder? Er hat ein Bild gemalt, er hat eine Büste hergestellt, er hat musiziert. Also die Kultur ist eigentlich analog gewesen. Und irgendwann ist sie so ein bisschen digitalisiert worden. Man hat plötzlich die Computer zu Hilfe nehmen. Man hat ein Streaming gemacht. Also die Musik ist nicht mehr auf eine CD gepresst worden, sondern ist halt irgendwann auf einen Server drauf. Da. Die Leute haben es am Anfang abgeladen. Und später haben sie es gestreamt. Also, sie sind noch zu faul, das abzuladen. Sie laden es nicht mal mehr ab. Weil dann zahlen sie gar nicht mehr pro Stück, sondern sie engagieren irgendeinen Streamingdienst. Und der zahlt irgendwie 20, 30 Franken pro Monat. Und das war es dann. Oder? Und dann kann ich so viel chattern, wie ich will. Also, es war sicher mal ein riesiger Gump für die Kultur, sich wieder anzupassen. Hat sicher auch Konsequenzen gehabt an die subventionierenden Stellen, wie Städte, Kantone und der Bund. So, und jetzt kommt es. Jetzt gehen wir in KI, in die künstliche Intelligenz, oder? Hm? Genau. Also ich kann Ihnen jetzt einfach Folgendes sagen. Wir sind mit unseren Lehrlingen hier dran, eine stündige Sendung zu machen. Wir haben eine Quiz-Sendung und die Quiz-Sendung funktioniert mit A, B, C. Also, wir reden zum Beispiel über die Inflation in der Schweiz und dann A, was ist die Inflation? Ist das Geldentwertung? B, ist das ein Tiger? Oder, und so weiter. Und dann kommen die Erklärungen dazu. Und wir sind heute so weit, dass wir mit KI eine stündige Sendung machen. Mit Fragen, mit Vertiefung, mit der richtigen Antwort und der entsprechenden Musik nachher einspielen. Und das Ganze dauert 59 Minuten und nach 59 Minuten ist unsere Stunde durch. Wenn sie mir das vor einem Jahr gesagt hat, dass wir das machen, dass wir in der Lage sind, selber das so zu skripten, dass das hinten rauskommt, dann hätte ich gesagt, weißt du was, vergiss es, oder? Es ist mega schnell gekommen. So, und jetzt kommt meine Frage an Sie. Was heisst das eigentlich für das Bundesamt für Kultur?
Das heisst, dass wir Arbeit haben.
Und das heisst, ich sage, schade, es wird ausgehen.
Das heisst, das ist gut. Das heisst, es sind ganz wichtige Themen, die Sie hier angesprochen haben. Und es sind dringende Themen. Und ich glaube, gerade in der Kultur, wo es ja auch um Altarenschaft geht, um Urheberrecht, um den Mensch, seinen kreativen Geist, sind diese Fragen extrem wichtig und dringend. Einerseits natürlich mit diesen ganzen Plattformökonomien. Ich habe gesagt, vorher, wir thematisieren auch Kultur als Arbeitswelt. Da können Sie sehen, wie die Einkommensgenerierung auf diesen Plattformen ist natürlich heute nicht mehr gegeben oder ist sehr nur für ein paar überhaupt interessant und für die ganz, ganz grosse Mehrheit nicht. Und andererseits haben wir KI, wo man sehr viel Inhalt kann, künstlich generieren kann und wo sich die Frage stellt, ja, wo ist denn schlussendlich noch der Mensch und seine Kreativität dahinter. Und diese Fragen, heute werden ja auch in Europa und international debattiert. Und dort ist zum Beispiel wichtig, dass wir auf nationaler Ebene Arbeitsgruppen können. Wir haben jetzt gerade eine Arbeitsgruppe gegründet, zum Beispiel zur Plattformökonomie, wo sich die Frage von Einkommengenerierung stellt, aber nicht nur. Auch die kulturelle Diversität, wenn man immer nur abspielt, was abgespielt wird. Irgendwann haben die Schweizer Mühe. Mit dem Deutsch-Schweizer Song, oder? Der kommt dann nicht mehr vor auf diesen Playlists. Also diese Fragen, die gehen wir jetzt an und dort ist es wirklich, das sind wirklich jetzt nationale Fragen, wo irgendwann vielleicht auch mal Gesetzesanpassungen oder Gesetze werden, geschaffen werden. Das kann ich natürlich jetzt noch nicht sagen. Das ist ganz klar unsere Aufgabe. Bei KI, ich finde es verrückt, wie schnell das gegangen ist und wie überrumpelt wir eigentlich sind. Und ich glaube, es ist wahnsinnig wichtig, dass wir dort eine kritische Distanz dazu nehmen. Weil das ist einerseits sind die Instrumente. Also ich brauche ja auch ChatGPT und einer von meinen Kindern hat mir jetzt gerade die neue Version installiert, wo man nur noch mit jemandem redet, wo man die Stimme kann auswählen kann. Die sind so bequem, dass sie fast gefährlich sind und uns so bequemlich machen. Und dann gleichzeitig ist es eine Welt, wo ich, also das ist jetzt ganz persönlich, das hat nichts mit meiner Funktion zu tun. Ich habe mit digitaler Kunst nicht so viel am Hut. Ich brauche Emotionen, ich brauche Menschen, ich brauche einen sozialen Kontext. Voilà. Aber es gibt Leute, die für das fasziniert sind. Und ich glaube, dort müssen wir als Bundesamt für Kultur fähig sein, nicht Spezialisten zu werden. Das werden wir nie sein. Es wird immer zum Glück bessere Spezialisten geben. Aber wir müssen fähig sein, die besten Spezialisten und Denker in diesem Land zusammenzutrommeln und zu sagen, okay, wo geht der Weg jetzt durch? Und was ist wichtig? Und was heute zum Beispiel diskutiert wird, dass es eine Art Label soll geben soll, human made. Das hat ein Mensch gemacht. Das sind so Diskussionen, die wir werden müssen führen müssen.
Wahrscheinlich wird das nicht möglich sein, weil welcher Anteil ist jetzt ein Mensch, oder? Das heißt, wenn ich skripte und Kai lässt mir die Antwort geben, habe ich ja als Mensch das verursacht, weil ich habe skriptet. Also wenn man die Skripte jetzt anschaut, zum Beispiel von unserem Quiz, das sind tausende von Zielen letztendlich, die an einen KI-Server übergeben werden und er bringt das nachher zurück. Wer hat jetzt eigentlich die Arbeit geleistet? Oder? Eigentlich haben unsere Lehrlinge die Arbeit geleistet, indem sie herausgefunden haben, wie muss man, ich sage es jetzt fast, ein bisschen die KI überlisten, damit es mir die Antwort wirklich gibt, was ich eigentlich möchte haben. Ich sehe nicht einmal dort Gefahr, ich sehe eigentlich Gefahr, dass natürlich der grösste Schrott eingebunden wird und so weiter und als Wahrheit verkauft wird. Das tut mir wahnsinnig gefährlich. Und da sind wir vermutlich nie mehr in der Lage zu differenzieren, ist es jetzt Schrott oder ist es jetzt Wahr. Ich glaube, die Zeiten sind wahrscheinlich einmal vorbei und sie werden vielleicht in ihrer Zeit beim Bundesamt noch sehen, dass die Schauspieler alle arbeitslos werden, weil die alle durch Avatars ersetzt werden.
Bin ich mir eben nicht überzeugt, weil so attraktiv ist doch die Welt auch nicht, die künstliche Welt. Aber ich finde, es gibt zwei grosse Fragen, die wir uns jetzt stellen müssen. Und das ist auch unsere Arbeit, dass wir dort natürlich das machen können. Die eine ist die Frage vom Urheber oder vom Autor. Und dort kann ich Ihnen ein Beispiel geben, das mich sehr beeindruckt hat. Das war vor 2 Jahren bei unseren Kunstpreisen. Hat eine junge Schweizer Künstlerin mit einem Rechtswissenschaftler, mit einem Jurist, jetzt habe ich es gefunden, mit einem Jurist zusammengeschafft und hat mit dem Jurist ein Werk, ein Bild, ein sehr bekanntes Bild, graduell verändert, bis es juristisch nicht mehr ein Werk war.
Also Pixel weggenommen oder irgend so?
Verändert, damit okay, sagt, verzerrt und so weiter, bis ja. Es vom, und die haben das wirklich zusammen gemacht, bis es juristisch nicht mehr als Werk
angeschaut. Es ist ja ein billiges Werk, aber
und was hat das
keine Verletzung, oder?
Genau, was hat das zur Folge? Also es ist ihr darum gegangen, dass das graduell ist, oder? Und plötzlich schnitzt es. Und das hat natürlich Konsequenzen auf Urheberrecht und die sind ja sehr wichtig auch für Künstler und Künstlerinnen. Es gibt keine einfache Antwort. Wichtig ist, dass man sich die Frage stellt und das angeht. Und das andere ist effektiv, dass KI heute vor allem durch die Welt erzählt, so wie man sie auffindet. Und das ist ein Problem für Frauen, für Minderheiten, für die kulturelle Vielfalt. Und das hat natürlich schon auch einen Impact dann für die ganze Kultur. Und dort müssen wir uns auch die Überlegungen anstellen. Was Sie angesprochen haben, ist die ganz manipulative oder die Autobahn für Manipulation. Und ich glaube, auch dort können Künstler und Künstlerinnen, darum sage ich, ist das so wichtig für eine demokratische Gesellschaft. Wenn jemand heute die Fähigkeit hat, sich so Fragen zu stellen, sich Zeit nimmt und die gesellschaftlich über Werk, über Theaterstück, über Kunstwerk, auch gesellschaftliche Diskurs darüber machen, dann ist doch das Kunst und Kultur. Und ich hoffe wirklich, dass, also ich glaube irgendwie daran, an die Kraft und die gesellschaftliche Wichtigkeit von Kunst und Kultur, genau in sich in einer Gesellschaft, die sich so wahnsinnig schnell wandelt.
Ich habe noch eine einzige Frage. Wir haben noch genau knapp eine Minute Zeit. Ich weiß nicht, ob Sie so schnell beantworten können. Sie waren in Cannes. Die Schweiz war irgendwie ein Member dort in Cannes speziell. Der hat Markt geheißen. Wie hat das Ding geheißen?
Wir sind
der Marché oder so?
Ja, es gibt den Marché, das ist der Filmmarkt. Und dort waren wir Haute d'honneur, also Ehrengast vom Filmmarkt in Cannes.
Wie ist das gegangen? Sind Sie happy gewesen? Ist das gut gegangen?
Das war super, ja.
Schon?
Ja,
Sind Sie das erste Mal in Cannes jetzt?
Für mich war es das erste Mal.
Und gerade als Chefin vom Bundesamt für Kommunikation?
Kultur.
Entschuldigung, ja genau, Backen, Entschuldigung, genau,
Kultur. Ich kommuniziere sehr schon ein bisschen viel, darum denken Sie das.
Wir sind sehr abhängig vom Bundesamt für Kommunikation.
Ja. Genau.
Also, Sie können sagen, Sie sind auf Hände gedreht worden da unten und haben etwas für die Schweiz können vollbringen.
Also ich bin überhaupt nicht auf Hände gedreht worden und zum Glück nicht. Ich gehe zum Film und Filmmacher und muss in die Filmindustrie. Ganz wichtiger Ort für die Filmindustrie in der Schweiz. Wir hatten einen guten Auftritt, einen Auftritt, der geschätzt worden ist in der Schweiz. Und wir haben natürlich in dem Markt, dadurch, dass wir Ehrengast gewesen sind, auch über die Unterstützung vom Bundesamt für Kultur, aber auch von unserem Fernsehen, SRG und von 30 Organisationen, die da mitgemacht haben. 30 Organisationen sind präsent gewesen. Über 400 Schweizer haben wir natürlich auch können Marktmöglichkeiten auftun für die Schweiz. Und das ist eine gute Sache. Das war das Wichtige in Cannes. Der Rest hat natürlich Spass gemacht, aber ist völlig anekdotisch.
Karin Bachmann, herzlichen Dank, dass Sie zu uns in der Region Solothurn gekommen sind. Wir haben hoffentlich ganz viele Gäste gehabt, an der Radio in der ganzen deutschen Schweiz, wo Sie haben dürfen begrüssen. Mir hat Spass gemacht. Es war spannend, Ihnen zuzuhören. Viel Glück beim Bund.
Ganz herzlichen Dank.
Aktiv Radio Interview.